Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Kommilitoninnen und Kommilitonen, Kollegen und Kolleginnen. Es ist das Anliegen meiner Arbeit seit vielen Jahren, eine Philosophie der Lebenskunst neu zu begründen. Das wirft natürlich Fragen auf. Was ist Philosophie? Es gibt vermutlich so viele Definitionen, wie es Philosophen gibt. Meine Definition ist, Philosophie ist innehalten und nachdenken. Insofern gibt es mehr Philosophen, als es Philosophieprofessuren gibt. Denn innehalten und nachdenken kann im Grunde jeder. Und das ist in der Tat auch meine Überzeugung. Philosophie ist nicht primär die Angelegenheit von Fachleuten, sondern primär die Angelegenheit jedes Menschen, der gelegentlich innehält und nachdenkt. Und das sind nach meiner Erfahrung annähernd alle. Insofern sind wir hier alle unter Fachleuten. Dass einige das Thema Philosophie, das Innehalten und Nachdenken, dann systematischer betreiben als andere, ist nur gut. Denn wenn das systematisch betrieben wird, kommt vielleicht ja noch etwas mehr zum Vorschein. Philosophie ist mit dem Innehalten und Nachdenken die Eröffnung eines geistigen Raums. Eines geistigen Raums, in dem wir uns in Gedanken bewegen, Dinge, mit denen wir zu tun haben, in Gedanken repräsentieren und neue Dinge, die wir noch nicht haben, in Gedanken entwerfen, Ideen haben also, in der Hoffnung, ja, also die Menschen, die nicht Fachleute sind und innehalten und nachdenken, haben die Hoffnung, dass das dann in ihrem Leben was hilft. Während viele von den Fachleuten, die Philosophen heißen, das ablehnen, dass es irgendwas mit dem Leben zu tun haben soll. Aber da kann man nur sagen, ist ja auch nicht mein Leben, müssen ja sie selber durchstehen. Und was ist Lebenskunst? Lebenskunst ist ganz einfach bewusst geführtes Leben. Also ein Leben, dass wir mit Hilfe von gelegentlichem Innehalten und Nachdenken immer neu zu orientieren versuchen. Wichtig ist gelegentliches Innehalten und Nachdenken. Also auch ein professioneller Philosoph denkt nicht 24 Stunden am Tag nach, sondern nur ungefähr 17 oder 18. Eine Pause muss also zwischendurch sein, um das Leben auch mal wieder praktisch zum Zug kommen zu lassen. Natürlich können Sie auch darauf verzichten, das Leben bewusst zu führen. Es gibt Menschen, die diese Option wählen und dies vollkommen respektieren. Es kann allerdings sein, dass dieses bewusst frei geführte Leben immer nur im Hier und Jetzt und niemals nachdenken, was ja mal der populäre Begriff von Lebenskunst war, gerade nicht nachdenken und schon gar nicht grübeln. Aber es kann sein, dass man aufgrund des Nicht-Nachdenkens in Situationen gerät, im Leben und noch mehr in der Liebe, die dann das Nachdenken erzwingen. Und dann sind wir doch wieder an dem Punkt bewusst geführtes Leben. Lebenskunst, das haben Sie schon erwähnt, ist in der Philosophie im Grunde keine Neuheit, sondern gehört zu den alten Beständen der Philosophie, seit Sokrates, Aristoteles, Epikur, Epiktet, Seneca, die alle dies im Blick hatten, das Leben mit Hilfe von Nachdenken immer wieder neu zu orientieren. Und dann taucht auch dieser Begriff auf im Griechischen, techne tou biou, im Lateinischen, ars vitae, ars vivendi. Aber in der antiken Lebenskunst, besonders gut zu sehen bei Seneca, ist die Lebenskunst immer normativ festgelegt. So normativ, dass sie alle wissen, was es heißt, stoisch zu sein. Auch wenn sie kein Seminar jemals über Stoizismus besucht haben. Stoisch zu sein, keine Gefühle zu zeigen, keine Leidenschaften schon gar nicht, unbewegt zu sein, egal was um sie herum geschieht. Aus der Zeit heraus sehr gut zu verstehen, es war die Zeit Neros, Wer sich da darauf verstand, unbewegt zu sein von den Dingen um sich herum, hatte bessere Überlebenschancen. Für uns geht das aber nicht mehr. Ich meine nicht nur Stoizismus in seiner harten Form, sondern überhaupt normative Festlegung von Lebenskunst. Wenn ich jetzt sagen würde, Lebenskunst ist folgendermaßen festgelegt, so müssen Sie leben, dann würden Sie sich das höflich und freundlich anhören, weil ich ein Gast bin. Dann würden Sie nach Hause gehen und würden sagen, der spinnt. Ich lebe so, wie ich will. Etwas hat sich also verschoben und diese Verschiebung nennt man Moderne. In der Moderne stellen Menschen den Anspruch, selbst über ihr Leben zu bestimmen und zu entscheiden. Und ich will nicht hinter diesen Anspruch zurück, ganz im Gegenteil. Ich will diesen Anspruch komplett ernst nehmen und auf dieser Basis arbeiten. Das bedeutet für die Grundanlage einer erneuerten Philosophie der Lebenskunst, dass sie optativ verfahren muss und nicht mehr normativ verfahren kann. Optativ, oder wenn Sie so wollen, optional, heißt, in dieser Art von Philosophie geht es darum, Optionen aufzutun und aufzuzeigen, Möglichkeiten vor Ihren Augen auszubreiten und auch zu argumentieren. Was spricht für, was gegen diese Möglichkeit? Was spricht für, was spricht gegen jene Möglichkeit? Um sie, geht ja hier darum, Kompetenzen zu vermitteln und nicht inhaltliche Festlegung, habe ich schon gelernt. Fachdidaktik. Also um sie kompetent zu machen, welche Möglichkeiten haben sie in ihrem Leben? Um letzten Endes Sie in die Lage zu versetzen, Ihre eigene Entscheidung in der jeweiligen Frage zu treffen, die Sie frei sind, wie Sie sie treffen, aber die Sie besser treffen können, wenn Sie wissen, was überhaupt alles im Spiel ist. Die wenigsten Menschen haben die Zeit, sich, wenn sie vor einer Entscheidung stehen, sagen wir mal zum Beispiel Studienwahl oder Berufswahl, endlos alle Möglichkeiten durchzuschauen, grundsätzlich schon, nur die Lebenszeit reicht nicht aus dafür. Und Sie haben gar nicht die Erfahrung einzuschätzen, wie ist es denn mit dieser und jener Alternative. Da ist es vielleicht von Vorteil, wenn jemand kommt und sagt, ich habe schon ein paar Jahre über der Frage verbracht und ich kann Ihnen zeigen, in diesem Fall gibt es wahrscheinlich für Sie 3 bis 5 Möglichkeiten. Und jetzt gehen wir die einzelnen durch. Ich plädiere weder für noch gegen. Aber Sie kommen dann in den Stand, dass Sie bewusst wählen können, mit Argumenten und Gründen, die Sie selbst für plausibel halten, denn nur das werden die Gründe sein, mit deren Hilfe Sie eine Entscheidung auch durchstehen. Denn es ist nicht so, dass wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann für alle Zeiten, also sagen wir mal die Entscheidung für einen Mann, die Entscheidung für eine Frau, das sind ja die schwierigsten Entscheidungen. Sie müssen die Entscheidung ja auch durchstehen. Gefällt es Sie schnell? Aber nur wenn Sie sehr gute Gründe haben für die Entscheidung, können Sie sich, wenn die Entscheidung brüchig wird, und das wird sie, das sagt die Erfahrung bei jedem, können Sie, wenn die Entscheidung brüchig wird, sich erinnern, aber ich hatte diesen und jenen Grund. Was davon ist übrig geblieben? Alles? Gut, dann bleibt es bei der Entscheidung. Auch wenn Schwierigkeiten auftauchen. Lebenskunst also als bewusste Lebensführung, Philosophie als geistige Hilfestellung für diese bewusste Lebensführung und nicht als Therapie. Ich sage das, weil es gibt unter wohlmeinenden Kollegen das Missverständnis, diese Philosophie der Lebenskunst sei ja nur eine Therapie oder was Ähnliches, hat damit gar nichts zu tun. Es gibt nämlich nichts zu therapieren an Menschen, die Lebensfragen haben. Das liegt mir am Herzen, das besonders zu sagen, denn als ich die ersten 2 Jahre Philosophiestudium hinter mich gebracht habe, in der Hoffnung, in der Philosophie leben zu lernen, und ich kam noch nicht weit in den 2 Jahren, habe ich mich bei meinen akademischen Lehrern beklagt und bekam die sicherlich gut gemeinte Antwort, machen Sie doch mal eine Therapie. Ich hatte Lebensfragen, wie kann ich leben, wie kann ich lieben unter modernen Bedingungen. Und die Kollegen, also heute Kollegen Philosophen, damals hoch angesehene Professoren, sagen mir, ich soll eine Therapie machen. Stellen Sie sich vor, wenn ich dem Ratschlag gefolgt wäre. Gäbe es keins meiner Bücher und ich sähe sie nicht hier, wäre ein Verlust. Nein, Menschen haben Lebensfragen. War das immer so? Nein, das war nicht immer so. Wenn es jemals so gewesen sein sollte, das ist nicht auszuschließen, dann sind diese Lebensfragen sofort eingefangen und aufgefangen worden. Wovon? Vom Hinweis in der Bibel steht an folgender Stelle und das erklärt alles. Und soweit es noch nicht alles erklärt hat, was häufiger vorkam, war der, der Stellvertreter Gottes auf Erden war und die Menschen haben es ihm auch geglaubt, befugt, eine Auslegung vorzunehmen. Und dann war wieder jede Frage beantwortet und zwar normativ, da war gar nichts optativ. Und wehe, jemand hat nicht diesem Muster gemäß gelebt. Religion, Tradition, Konvention waren die drei Instanzen, die die Menschen durch die Jahrhunderte begleitet haben und sie auch eingewiesen und angewiesen haben im Leben. Wir wollen diese Zeit nicht zurückhaben. Sollten Sie sie zurückhaben wollen, gucken Sie sich in den Geschichtsbüchern nochmal genau an, wie das aussah. Zum Beispiel das Eheleben, noch bis vor wenigen Jahrzehnten. Dann werden Sie sich nicht mehr wünschen, dass Sie diese Zeiten zurückhaben, in denen jeder genau wusste, was er zu tun hat, vor allem in der Ehe. Wir haben dafür nun ein neues Problem. Im Grunde können wir alles machen, aber was davon ist das Richtige? Das werden wir nicht auf Anhieb herausbekommen, sondern wir haben erstmal einfach mit den verschiedenen Phänomenen des Lebens zu tun, mit denen wir uns nun befassen wollen, an einem markanten Punkt. Grundfrage, die immer wieder mal gestellt wird, wenn es um Philosophie der Lebenskunst geht, ist es nicht die Aufgabe einer Philosophie der Lebenskunst, zum gelingenden Leben beizutragen und Menschen glücklich zu machen? Ja, die Frage kann man stellen. Und die Antwort ist einerseits ja. Andererseits hat eine Philosophie der Lebenskunst, die sich also mit dem menschlichen Leben befasst, auch mit dem Misslingen und dem Unglücklichsein zu tun. Warum? Weil das zum menschlichen Leben gehört. Warum? Weil es bisher noch keiner abschaffen konnte. Es gibt Versuche, vor allem unsere Zeit flirrt von Versuchen. Ich wage zu prophezeien, sie scheitern furchtbar. Umso furchtbarer, je höher angesiedelt die Versuche sind. Also der Versuch, ein universell, komplett störungsfreies, glückliches, positives Leben zu führen, scheitert furchtbar deswegen, weil dann die Erwartungen an das Leben so haushoch sind, dass sie nur kellertief abstürzen können. Während wenn sie die Erwartungen im Leben ungefähr in Erdgeschosshöhe ansiedeln, können sie auch in den Keller runterfallen, aber sind nur 2 Meter. Das ist eine Frage der Lebensklugheit. Gehe ich gleich in den 4. Stock und stelle mich auf den Balkon und lehne mich aus dem Fenster? Ich will es aber nur glücklich. Oder stelle ich mich auf den Boden der Tatsachen, wie sie nun mal sind, wir sind keine Demiurgen, die sich das Leben machen können, wie sie wollen. Wir können Einfluss auf unser Leben nehmen, ja. Es gibt die Möglichkeit, das Leben zu gestalten, ja. Aber nein, nicht beliebig. Wir müssen mit bestimmten Dingen leben. Und dazu gehört das Phänomen des Misslingens und des Unglücklichseins. Merkwürdigerweise wird die Lebenskunst oft mit gelingendem Leben gleichgesetzt. Das widerfährt mir häufig in Gesprächen. Aber Menschen haben keinen Anspruch auf das Gelingen und das Glück. Wo ist denn die Instanz, bei der das eingeklagt werden könnte? Die höchste Instanz wäre vielleicht Gott, aber der liefert auch nicht. Aus Gründen, über die ich viel nachgedacht habe, die müssen was mit der Struktur des Lebens zu tun haben. Ich merke jedenfalls, wie ich immer zusammenzucke, buchstäblich persönlich getroffen bin, wenn jemand vom gelingenden Leben spricht. Es steht Menschen nicht frei, ein Gelingen für sich in Anspruch zu nehmen. Es ist nicht machbar. Bestenfalls kann gelegentlich etwas halbwegs gelingen und dann sind wir gut bedient. Das Leben ist nicht dermaßen berechenbar, dass wir mit einem Gelingen fest rechnen dürften. Gelingen ist außerdem keine Notwendigkeit. Scheitern ist immer eine Möglichkeit und ein schönes, erfülltes Leben ist nicht identisch mit einem gelingenden, glücklichen Leben. Die Erfüllung, um die es geht bei einem schönen, erfüllten Leben, die Erfüllung kommt aus Erfahrungen, die nicht immer nur glückliche sein können. Rechnen Sie das doch mal für sich durch. Wenn Sie immer nur tolle Erfahrungen machen würden, würde Sie das ernsthaft erfüllen? Das würde Sie zu Tode langweilen. Sie glauben es nicht, machen Sie einfach das Experiment. Und berichten Sie mir bitte. Ich bin immer neugierig, von solchen Dingen zu hören. Die Wahrheit ist, es gibt kein menschliches Leben, in dem alles gelingt. Nicht ein einziges auf diesem Planeten seit allen Zeiten. Es gibt aber viele, die den Eindruck erwecken möchten. Da ich viel mit Menschen zu tun habe und, wie Herr Professor Liesmann schon erwähnt hat, auch nebenher in einem Krankenhaus gearbeitet habe, weiß ich, dass gerade die erfolgreichsten Menschen schreckliche Niederlagen erlitten haben, aus denen sie was gelernt haben, gründlich gelernt und aufgrund dessen dann erfolgreich gewesen sind. Viele von ihnen leben allerdings in dem Glauben, jetzt bleibt es so. Und das ist wiederum sicherlich ein Irrtum. Das endlose Gerede vom Gelingen und vom Glück, das wir heute erleben, unsere Medien sind voll davon, nährt die Illusion, es könne ein glückliches, gelingendes Leben, eine glückliche Beziehung ohne Einbußen und Schattenseiten geben, mit dem Resultat, bei einem auch nur punktuellen Gelingen, Misslingen doppelt und dreifach unglücklich zu sein. Erst recht natürlich bei einem perpetuellen. Das sind die beiden grundverschiedenen Arten des Misslingens. Es gibt ein punktuelles Misslingen. Wenn mir eine Tasse aus der Hand fällt, ist es mir nicht gelungen, sie festzuhalten. Das ist punktuell. Aber es gibt auch das perpetuelle Misslingen, das andauernde Misslingen. Ich habe Menschen im Krankenhaus kennengelernt, die ernsthaft die Frage gestellt hat, gibt es, dass einem Menschen von Anfang bis zum Ende alles schief geht? Ich habe es theoretisch nicht geglaubt, aber praktisch ist es eindeutig. Ja, das gibt es. Und niemand kennt die Gründe dafür. Ist es ein genetischer Fehler oder womit hat das zu tun? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur konstatieren, ja, das gibt es. Das Gegenstück gibt es nicht. Dass einem Menschen von Anfang bis zum Ende einfach alles gelingt. Es gibt nur die perspektivische Täuschung, dass es so sei, weil dieser Mensch die Eigenschaft an sich hat, die anderen Zeiten einfach auszublenden. Vielleicht gar keine schlechte Eigenschaft. Wer sich um jeden Preis auf das Gelingen festlegt und auf kein Misslingen gefasst ist, leidet nicht nur am Misslingen, wenn es tatsächlich eintritt, sondern auch noch an der sozialen Ächtung, die es mit sich bringt. In heutiger Zeit ist das Gelingen geachtet, aber nicht das Misslingen. Wir arbeiten hart daran, das zu ändern. Und es wird uns gelingen, aber es braucht ein paar Jahre. Oft ist ja die Fixierung auf das Gelingen, wenn ich das richtig beobachte bei Menschen, nur ein Ausdruck der Angst vor dem Versagen, vor den Augen anderer. Sie halten ihre Angst nicht aus. Wie stehe ich dann da, nackt und ein Loser? Und deswegen die Fixierung auf das Gelingen schon in der Schule, schon im Gymnasium, dass sie die jungen Leute alles tun dafür, mit der Brechstange ihre Arbeiten gut und sehr gut zu machen, wie auch immer, und versauen sich damit schon das junge Leben. Am schlimmsten aber ist bei der Fixierung aufs Gelingen, dass wenn das Misslingen eintritt, die Menschen nicht mehr weiter wissen. Jetzt sind sie am Ende mit ihrem Latein. Sie waren nur auf das Gelingen fixiert und haben sich mit der Alternative nicht beschäftigt. Das ist ein Fehler, weil den Fall B gibt es nun mal genauso wie den Fall A. Und es wäre klug, sich auf Fall A und Fall B einzustellen. Dann können wir es nämlich gelassen dem Leben überlassen, was nun werden soll, gelingen oder misslingen. Das hängt ja nicht allein von mir ab. Wenn wir dagegen ankämpfen, dass es um keinen Preis Misslingen geben darf, verlieren wir damit so viel Kraft, dass wenn es dann tatsächlich eintreten sollte, wir kraftlos dem Zustand gegenüberstehen und nicht mehr weiter können. Darauf folgt Entkräftung und die steigert noch das Unglücklichsein. Alles das weicht von uns, sobald wir das Versagen, das Misslingen als Möglichkeit akzeptieren. Ja, das ist eine Möglichkeit. Dann können wir frei aufspielen. Ich spreche nicht nur theoretisch, ich spreche auch aus der Praxis. Ich bin Vater von 4 Kindern und habe gerade eine Tochter, die wie Sie in Hörsälen sitzt und die Tod und Teufel anstellt, dass sie ja nur alle diese Arbeiten, die sie jetzt schreiben muss, gut abschließt. Ich bin's, der zu ihr sagt, ich bin nicht nervös. Du kannst auch ein Jahr oder zwei länger studieren. Und wenn du das Studium überhaupt vergeigst, das Leben geht weiter. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Es muss nicht das Studium sein. Ich bilde mir ein, das hat dazu beigetragen, sie so zu entspannen, dass sie die Arbeiten tatsächlich alle gut geschrieben hat, von denen sie überzeugt war. Sie setzt alles in den Sand. Ist alles vergebens. Sie versteht nichts. In jedem Leben gibt es ein Gelingen. Das lässt sich gar nicht verhindern. Es geschieht einfach, wenn nicht absichtsvoll, dann zufällig. Heute Morgen beispielsweise ist es mir gelungen, die Kaffeetasse unfallfrei zum Mund zu führen. Ich bin aufmerksam auf solche Momente. Es hätte auch schief gehen können. Weil ich gefasst darauf bin, dass es schief geht, genieße ich es umso mehr, wenn es nicht schief geht. Wenn es aber schief gegangen wäre, hätte ich die Situation bewältigt. Ich hätte mir gesagt, gut, also die Tasse hat es so gewollt. Mit ein bisschen Wissen und Übung schafft es jeder, mit einem Gelingen zurechtzukommen. Weitaus schwieriger ist es, mit dem Misslingen zurechtzukommen, das es in jedem Leben gibt. Misslingen auszuhalten, ein solches Leben ist heroisch, nicht das Gelingen zu bewältigen. Die große Lebensleistung erbringen Menschen nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern auf der Schattenseite, wo es Pech regnet und jede Akzeptanz schwerfällt. Dass uns der Umgang mit dem Misslingen nicht misslingt, dafür möchte ich einiges tun. Und das macht, glaube ich, den anderen und wahrscheinlich größeren Teil der Lebenskunst aus. Ja, ein Teil der Lebenskunst ist, es möge uns einiges gelingen. Aber das ist nicht so schwer. Das Schwerere ist zurechtkommen mit dem Misslingen. Die bewusste Lebensführung, Lebenskunst, besteht von Grund auf darin, sich immer wieder Fragen zu stellen. So kommt das Bewusstwerden in Gang. Immer wieder sich Fragen zu stellen, etwa die Frage, immer wieder, was steht in meiner Macht, was steht nicht in meiner Macht? Beziehungen funktionieren deutlich besser, wenn die Kombattanten sich diese Frage zu beantworten wissen. Steht es in meiner Macht, meinen Geliebten oder meine Geliebte zu verändern? Nein, das steht nicht in meiner Macht. Wenn Sie das einsehen und akzeptieren, können Sie frei aufspielen in der Beziehung. Wenn Sie aber glauben, es stünde in Ihrer Macht, Ihr Gegenüber zu ändern, dann viel Spaß für den Rest der Beziehung, solange sie noch dauern möge. Also in Bezug auf unser Problem, steht es in meiner Macht, die Polarität des Lebens auszuschalten? Denn wenn Sie das Leben mal sich vor Augen führen, das Sie persönlich leben und das Sie bei anderen Menschen sehen, gibt es ein Leben nur mit Erfolg? In jedem Leben kommt auch Misserfolg vor. Gibt es ein Leben nur in Freude? In jedem Leben kommt Ärger vor. Und wenn Sie in Beziehungen leben, dann haben Sie da gar keinen Problem an dem Punkt. Ich meine, was die Quantität des Ärgers angeht. Gibt es ein Leben nur mit Mut? Nein, es gibt Ängste im Leben. Gibt es immer nur Lüste? Nein, es gibt auch Schmerzen. Gibt es immer nur Gesundheit? Für keinen Menschen. Es gibt auch Krankheit. Gibt es immer nur Zufriedensein? Nein, es gibt auch Unzufriedensein. Gibt es immer nur Fröhlichkeit? Es gibt auch Traurigkeit. Was immer Ihnen einfällt an positiven Eigenschaften des Lebens, die Sie selbst erfahren und bei anderen sehen, Sie merken sofort, es gibt auch das Gegenteil dazu, und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Das nenne ich Polarität des Lebens. Unsere moderne Zeit geht davon aus, dass irgendwann alles nur noch positiv sein kann. Es gibt nur noch Erfolg, nur noch Gelingen, nur noch Freude, nur noch Mut, nur noch Lust, nur noch Gesundheit, nur noch Zufriedensein, nur noch Fröhlichkeit. Und das soll dann Leben sein? Spielen Sie das doch mal durch. Polarität des Lebens abzuschaffen, steht das in meiner Macht? Es steht vielleicht in meiner Macht, die negative Seite abzumildern. Also wenn ich zu der Auffassung komme, wir haben in unserer Beziehung zu Hause viel zu viel Ärger, dann kann ich daran arbeiten, diesen Ärger abzumildern und zu reduzieren. Bei wem fange ich da am besten an? Na, am besten beim anderen, weil nur der andere macht ja immer Ärger. Aber eins wird nicht gelingen, nämlich den Ärger komplett aus der Beziehung zu verbannen. Viel besser leben wir, wenn wir grundsätzlich akzeptieren, ja, es gibt diese Polarität, und solange sie nicht zu problematisch wird, leben wir mit dieser Polarität. Ich möchte dem noch einen etwas poetischeren Namen geben. Das Leben muss atmen können. So wie auch die Liebe atmen können muss. Das Merkwürdige des modernen Lebens und Liebesbildes ist, die Menschen wollen nur noch einatmen und dann die Luft anhalten. Probieren Sie das mal. Das kommt nicht gut raus. Junge Leute probieren das manchmal, weil das ist eine Form von sich berauschen, hält man aber nicht lange durch, dann ist der Rausch ganz schnell zu Ende, nämlich im Krankenhaus. Nein, wir sollen einatmen, ja, das ist vorgesehen beim Atmen. Das heißt, wenn es um das Leben geht, Lüste genießen, Freude zu haben, möglichst Erfolg zu haben, die Gesundheit zu genießen. Und dann kommt unweigerlich auch mal die Zeit des Ausatmens. Und Ausatmen heißt, es gibt Ärger, es gibt Misserfolg, es gibt Schmerzen, es gibt Krankheit, es gibt Unzufriedenheit. Und was kommt dann? Richtig, einatmen. Wieder das Gegenteil. Dieses Hin- und Hergehen zwischen den Gegensätzen des Lebens, das ist Atmung des Lebens. Wenn Sie es nicht glauben, versuchen Sie es halt nur mit Einatmen und hoffentlich gibt es auch Experimente beim Gegenteil, nur ausatmen. Gelingen wird beides nicht. Atmen des Lebens würde also heißen, immer mal wieder neuen Atem zu schöpfen, auf welche Weise auch immer, wenn ich den Eindruck habe, es ist jetzt zu lange Ärger in meinem Leben, dann suche ich vorsätzlich nach guten Erfahrungen. Die lassen sich machen. So viel Gestaltung ist im Leben. Ich bestimme darüber, ob ich heute Abend ins Kino gehe oder mit einem guten Freund essen gehe und so weiter. Wo ich weiß, das verschafft mir wieder eine Atempause. Jetzt kann ich wieder einatmen, aber im Hochgefühl des Einatmens sich dann schon mal gedanklich darauf vorbereiten, es wird auch wieder eine Zeit des Ausatmens geben. Sowohl das Einatmen wie das Ausatmen, oder auf unser Problem bezogen, sowohl das Gelingen wie auch das Misslingen ist phasengebunden. Das sind also unterschiedliche Phasen, die sich im Grunde abwechseln, aber es gibt eine merkwürdige Erscheinung, die Sie hundertprozentig aus Ihrem eigenen Leben kennen. Ich möchte das Aufschaukelungsgesetz nennen. Wenn ein, zwei Dinge in Ihrem Leben gelingen, zieht das ein weiteres Gelingen auf sich und das schaukelt sich auf. Und es beginnt alles zu gelingen. Tag für Tag, Woche für Woche.